Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Prospera, Wohlstand und Glück. Das Versprechen der Privatstadt auf der hondurianischen Insel Roatan steckt schon in ihrem Namen. Die Sonderwirtschaftszone für selbsternannte Demokratieskeptiker vergibt Wahlrecht pro Quadratmeter. Mit Vetorecht für die Chefetage. Schwerkriminelle, Kommunisten und Islamisten müssen leider draußen bleiben. Gesetze in dem Sinne gibt es nicht, sondern ein Regelwerk des Betreibers, denn Privatstädte sollen so strukturiert sein wie Unternehmen. Ein Traum für alle, die auch schon Trump für einen guten Präsidenten hielten, weil er ja auch ein erfolgreicher Unternehmer sei. Polizei und Justiz sind privatisiert und die Judikative, da kann sich ja dann das Ausland drum kümmern. Mensch suche sich bewusst kleinere und ärmere Staaten aus, um dort diese Privatstädte aufzubauen, so der Autor und Journalist Andreas Kemper im November 2021. Denn diese Länder kommen nicht so einfach wieder aus den einmal geschlossenen Verträgen raus. Er sollte Recht behalten. Als nur 5 Monate später der Kongress in Honduras versuchte, die Sondergesetze für Prospera außer Kraft zu setzen, verklagte die Firma hinter Prospera Honduras auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar, mehr als ein Drittel des hondurianischen Bruttoinlandsproduktes. Hinter Prospera steckt unter anderem Titus Gebel. Und er gibt offen zu, dass er den Sozialstaat abschaffen will. Aber dafür braucht es erstmal ein Ende der Massendemokratie. Sprich, weg mit dem Wahlrecht für Leistungsempfängerinnen. Wenn aber der neoliberale Umsturz der Demokratie auf sich warten lässt, dann spaltet Mensch sich laut Kemper halt ab, wenn Mensch dann die Kohle hat. Und Prospera ist nicht Gebels einziges Projekt. Neben mehreren Privatstädten ist er auch im Seasteading aktiv, quasi Privatstädte auf hoher See. Aber auch in der sächsischen Kreisstadt Döbeln sollte eine Privatstadt unter Regie der Bürgergenossenschaft Mittelsachsen entstehen, die nicht nur enge Kontakte zu Gebels Organisation Free Cities Foundation pflegt, sondern auch zur Reichsbürgerbewegung, zur rechtsextremen Partei Freie Sachsen sowie der AfD-nahen Atlas-Initiative unter Markus Krall. Krall warnt seit Jahren vor dem großen Crash. Gern auch mal auf Podiumsdiskussionen wie zum Beispiel 2021, wo er mit Titus Gebel und dem rechtsextremen Gründer des Kompakt-Magazins Jürgen Elsässer zusammen auf einer Bühne saß. Krall denkt genauso wie Gebel, dass Leistungsempfängerinnen kein Wahlrecht verdienen. Aber da hören seine antidemokratischen Bestrebungen noch lange nicht auf. Wir sollten uns, so Krall, einen neuen König wählen. Also jemand, der zwar irgendwie schon gewählt ist von denen, die noch übrig bleiben, aber der neue König hat den Job dann auf Lebenszeit und natürlich Vetorecht auf alles. Außerdem fordert Krall eine Liberalisierung des Waffenrechts, zweifelt den Klimawandel an, vertritt das Narrativ des Kulturmarxismus, fantasiert recht häufig einen rechten Umsturz herbei und macht Werbung für die AfD. Das hat auch die Reichsbürger der Patriotischen Union um Heinrich Reuß überzeugt, die in Deutschland einen Staatsstreich samt Blackout-Ermordung von Bundestagsabgeordneten und der Wiedereinführung der Monarchie planten. Sie wollten Krall als Finanzminister für das neue Kabinett nach dem Umsturz anwerben, weshalb auch Kralls Haus im Dezember 2022 im Rahmen der Ermittlungen durchsucht wurde. Ein anderer ideologischer Bruder und Investor in Gebels Privatstädte und Ozeanabenteuer blieb hingegen bisher vom langen Arm des Staates verschont. Trotz ähnlicher Umsturzfantasien. Und das ist Peter Thiel. Ja, Thiel tritt normalerweise nicht so in die Öffentlichkeit und er gilt als sehr verschlossen. Er ist auch nicht wirklich so ein Tech-Genie oder ähnliches. Das heißt, auch bei den Privatstädten, ob nun auf Land oder auf hoher See, ist er vor allem als Investor tätig.
Genau, er hatte in PayPal investiert, in Facebook und so weiter und da kommt seine Kohle vor allem her. Vor 20 Jahren hat er dann seine eigene Firma auch gegründet, Palantir. Das ist benannt nach diesen sehenden Steinen in Herr der Ringe, weil der Typ einfach ein harter Nerd ist. Und der Name passt, denn Palantir ist vor allem auf so Software fokussiert, um Leute auszuspionieren. Das Ganze kam so im Nachgang vom 11. September, das heißt aus der Angst vor islamistischem Terrorismus, wuchs diese Idee von Palantir und sie haben auch eine Menge Verträge mit der Regierung. Also alles ziemlich sketchy. Der war auch schon immer recht konservativ, also schon als Student hatte der so eine konservative Zeitung an seiner Uni gegründet und die hatten dann so einen Woke-Watch, wo sie über alles berichtet haben, was angeblich zu woke war an der Uni. Und als der Celebrity-Blog Gawker Thiel damals als schwul geoutet hatte, was zugegebenermaßen absolut scheiße war, hat er es zu seiner Mission gemacht, Gawker in den Ruin zu treiben. Und das hat er 9 Jahre später dann auch erreicht.
Ah ja, und wie hat er das gemacht?
Gawker hatte ein geheim gefilmtes Sextape vom Wrestler und Schauspieler Hulk Hogan veröffentlicht. Und Hogan hat Gawker verklagt mit massiver finanzieller Unterstützung von Thiel, der kein Kumpel von Hogan war oder so, sondern der sich einfach an Gawker rächen wollte. Hogan hat vor Gericht Recht behalten und Gawker sollte dann 140 Millionen Dollar zahlen und so viel Geld hatten sie nicht. Das heißt, sie mussten Insolvenz anmelden und dich machen. Das heißt, auch wenn Gawker ein absolutes Schmierblatt war, was die wenigsten jetzt vermissen werden, zeigt sich darin schon so eine Grundeinstellung, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben, nämlich die Idee, dass sich mit viel Geld bestimmte Regeln der Gesellschaft aushebeln lassen. Und das ist insofern nicht überraschend, wenn man sich anschaut, welche Ansichten Thiel seit mindestens 2009 vertritt. Also er sagt immer wieder, dass Freiheit und Demokratie für ihn nicht vereinbar sind. Und Freiheit, das ist für ihn vor allem die Freiheit von Firmen, von Kapital oder von InnovatorInnen, wie er es nennt. Dahinter steckt ähnlich wie bei Gebel und Krall diese Idee, dass Sozialleistung und Wahlrecht für alle dafür sorgen, dass Demokratie und Kapitalismus nicht mehr zusammenpassen.
Aber zwischen Demokratie und Kapitalismus gibt es ja auch Widersprüche. So argumentieren ja auch linke KapitalismuskritikerInnen.
Stimmt, aber seine Schlussfolgerung daraus ist eben eine ganz andere. Also ich denke, der Kapitalismus toleriert einen demokratischen Staat, solange er für Stabilität sorgt, die gut für das Geschäft ist. Aber es gibt immer Knatsch, sobald das Proletariat in einer Demokratie auf irgendwelche Ideen kommt. Also wie zum Beispiel die Forderung nach einem Mindestlohn, nach mehr Rechten. Oder wenn sie bei der Wahl ihrer Regierung sich irgendwann vielleicht mal denken, so hey, warum habe ich eigentlich nicht das gleiche Mitbestimmungsrecht, wenn es um meine Arbeitsbedingungen oder um meinen Lohn, das heißt um mein tägliches Leben geht. Oder so hey, wenn die Staatsmacht angeblich in den Händen der Bevölkerung liegt, warum liegen dann nicht auch zum Beispiel die Produktionsmittel in den Händen der Arbeitenden oder sowas ganz Verrücktes. Also im Grunde genommen, sobald der demokratische Staat seinen Platz, seine Rolle im Kapitalismus vergisst und versucht, nicht dem Kapitalismus zu dienen, sondern ihm zu regieren, dann prallen Kapitalismus und Demokratie aufeinander und dann wird der Kapitalismus versuchen, die Demokratie loszuwerden. Und das ist genau das, was Thiel will. Das heißt, wenn er sagt, dass Demokratie und Kapitalismus unvereinbar sind, dann meint er das nicht als Warnung vor antidemokratischen Tendenzen innerhalb des Kapitalismus, sondern als Aufruf, die Demokratie abzuschaffen, weil sie dem Kapitalismus im Weg steht. Und das betrifft für ihn nicht nur das Wahlrecht von Armen, sondern zum Beispiel auch das Wahlrecht von Frauen, weil die statistisch gesehen oft eher progressiv und eben nicht neoliberal wählen.
Okay, das heißt Wahlrecht nur für Reiche, in Klammern weiße Männer, weil die anderen nicht nur laut Thiel nichts beitragen, sondern auch die falsche Meinung haben.
Genau, aber da die Abschaffung der Demokratie auf sich warten lässt, schlägt er zunächst eine Flucht aus der Politik vor, in all ihren Formen. Damit meint er vermutlich vor allem eine Flucht vor dem Staat, also entweder Richtung Cyberspace oder Richtung Weltraum oder Richtung Ozean. Der YouTuber Cody Johnston sagte auch, Thiel möchte ein magisches Land der Deregulierung des freien Marktes und Thiel selber sagt auch so Sachen wie, das Schicksal unserer Welt kann von den Bemühungen einer einzigen Person abhängen, die die Maschinerie der Freiheit aufbaut oder propagiert, die die Welt für den Kapitalismus sicher macht. Und diese Idee der einzigen Person, das haben wir auch schon bei Kralls gewählten König gesehen, aber auch bei Trump ist das ja ein zentraler Gedanke gewesen, mit dem er 2016 kandidierte, als er behauptete, ich allein kann es richten. Eben weil er ein Geschäftsmann ist, weil es in der Chefetage von Unternehmen keine Diskussion gibt und weil es effektiver ist, wenn die Entscheidungen von oben kommen. Was in einer Regierung im Grunde ein Diktator ist, wie Cody Johnson es betont. Und weil Thiel wiederholt Regierungen mit autokratischen Herrschern, also Diktaturen oder Monarchien, nicht nur verteidigt, sondern sogar verherrlicht, wird er eng mit der neuen Rechten oder der Alt-Right in Verbindung gebracht.
Das heißt, Thiel ist antidemokratisch drauf und hängt mit Rechten rum. Verbreitet Thiel auch so Sachen wie QAnon oder ist er einfach nur rechts mit neoliberalem Anstrich?
Also Thiel ist insofern nicht einfach irgendein Rechter oder Rechtsaffiner, der zu viel Geld hat, weil sein Name einfach immer wieder auftaucht an allen Ecken und Enden des kultischen Milieus. Also unter Journalistis und AutorInnen, die sich mit Verschwörungsnarrativen und den damit verbundenen sozialen Bewegungen beschäftigen, ist das fast schon so ein Running Gag. Also wenn der Name fällt oder man bei Recherchen über eine seiner Firmen stolpert, dann denkt man immer schon so, naja, ah ja, Peter Thiel, war ja klar, dass der irgendwie mit drin steckt.
Klingt schon fast nach einem Verschwörungsnarrativ, die Thiel-Kabale.
Also das Verschwörungsnarrativ, das ich letzte Woche kurz erwähnt habe, das Gabriel Gatehouse von der BBC von diesen Statistik-Nerds durchchecken lassen hat, das ist in gewisser Weise die Thiel-Kabale. Also Gabriel Gatehouse hat ja diesen Podcast The Coming Storm über QAnon gemacht. Und er beginnt den Podcast mit einer Idee, die wir auch in der zweiten Staffel behandelt haben. Nämlich, dass zwischen der Entwicklung von neuen Kommunikationstechnologien und Wellen von so Wahn, Moralpaniken und Verschwörungsnarrativen einen Zusammenhang besteht. Als Beispiel dafür nennt Gatehouse die Erfindung des Buchdrucks und die Verbreitung des sogenannten Hexenhammers, der zur Hexenverfolgung führte, und wir haben ja auch über dasselbe Phänomen gesprochen. Gatehouse erwähnt daraufhin ein Buch namens The Sovereign Individual von 1997, das, ähnlich wie Thiel, auch das Ende der Demokratie prophezeit, weil unsere jetzige Gesellschaftsform die neuen Kommunikationstechnologien nicht überleben kann. Aber es geht auch um Krypto, um Bots, um Cyberspace und um die neue Cyber-Elite der wenigen souveränen Individuen. Gatehouse nennt das eine Art Cyber-Feudalismus. Dieses Buch gilt als eine Art Blick in die Zukunft, von denen Leute, wenn sie denn in die richtigen Dinge investieren, also zum Beispiel Krypto oder so, da noch profitieren können. Dementsprechend populär ist das Buch vor allem bei so Crypto-Bros, aber auch generell im Silicon Valley. Und das ist ja auch das, was Leute letztendlich an der Börse machen. Das heißt, sie stellen Vermutungen darüber an, wie die Zukunft aussehen wird und investieren dementsprechend. Gleichzeitig muss uns aber etwas klar sein, was wir auch schon in den Folgen zu Krypto, NFTs und MOAs gesehen haben, nämlich, dass es immer gut möglich ist, dass Leute auf die Zukunft Einfluss nehmen, dass sie bei der Wahrwerdung der Prophezeiung nachhelfen. An der Börse, zum Beispiel bei einem Pump and Dump, reichen manchmal schon die Prophezeiungen aus, oftmals verpackt als so Gemurmel und Geflüster, als privilegiertes Geheimwissen, um selber ganz alleine der Wahrwerdung nachzuhelfen. Wenn also Leute sowohl den Aufstieg bestimmter Technologien als auch den Untergang der jetzigen Gesellschaft vorhersagen und die gleichen Leute vom Ersteren profitieren und das Zweite wollen, um noch unregulierter profitieren zu können, wie strategisch sind dann diese Prophezeiungen?
Sagt das Buch auch was über Verschwörungsnarrative?
Das Buch sagt schon, dass Teil dieser großen Umstürze und Veränderung die Entwicklung von parallelen Realitäten ist, von Missinformationen und gesellschaftlichen Spaltungen und von großen Konfusionen. Aber das ist teilweise recht vage. Gatehouses Narrativ ist aber schon konkreter, denn die beiden Autoren dieses Buches, die waren in den 90ern massiv an der Verbreitung eines Narrativs verbreitet, wonach die Clintons Leute aus den eigenen Reihen umbringen lassen, woraus dann mit der Zeit dieses Narrativ des Clinton Bodycount wurde und was in großem Maße in Pizzagate und dann in QAnon recycelt wurde. Und Gatehouse fragt sich, was wäre, wenn eine Gruppe von Individuen all dieses Chaos sieht, um Jahrzehnte später die Früchte zu ernten? Also was, wenn sie ihre Position als Investoren strategisch nutzen, um gegen unsere Gesellschaft zu wetten, so wie man bei Short Sales gegen ein sterbendes Unternehmen wettet. Und irgendwann fällt Gatehouse auf, so Moment mal, derselbe Typ, der ganz oft in Trumps Orbit und mit diesen Meme 4chan-Knalltüten von der Alt-Right rumhängt, der hat auch das neue Vorwort zu The Sovereign Individual geschrieben. Kann es sein, dass dieses Buch, was einen Untergang vorhersagt, gar nicht so sehr eine Warnung ist, als vielmehr ein Katalysator, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, und dass die alle unter einer Decke stecken? Und Gatehouse nennt es das Komplott, um die Realität zu zerbrechen. Und zum Schluss wiegelt Gatehouse dann wieder ab und sagt, nee, das ist keine Verschwörung, das sind nur Leute, die gleichen Interessen haben und deswegen viel miteinander rumhängen. Aber die Details, die stimmen alle.
Ja, dann sind das ja aber auch schwierig zu ziehende Grenzen. Was ist jetzt wann? Ab wann ist etwas eine Verschwörung? Aber das heißt, für wen, der 2009 gesagt hat, er wolle der Politik entfliehen, dafür mischt er politisch ganz schön viel mit. In den letzten Folgen haben wir am Beispiel des CNP gesehen, dass diese Millionäre oder im Fall von Thiel Milliardäre ihren Worten meist auch Taten folgen lassen, in Form von Geld. Thiel macht das sicherlich auch, oder?
Genau, sein Vermögen wird zwischen 4 bis 9 Milliarden Dollar geschätzt und er investiert eine Menge Geld in eine Reihe von Leuten auf der rechten Seite. Zunächst mal hat er Trump 2016 1,25 Millionen Dollar gespendet und Thiel hat 2016 auch auf dem Parteitag der Republikaner gesprochen und gesagt, ich bin kein Politiker, aber Donald Trump ist es auch nicht. Er arbeitete auch kurz für Trump in seinem Übergangsteam und Thiel hat mal gesagt, mein etwas apokalyptischer, etwas hoffnungsvoller Gedanke ist, dass wir endlich an einem Punkt angelangt sind, an dem die Dinge zerbrechen. Und diese Dinge, das ist die Gesellschaft. Das heißt, was er da von sich gibt, ist eine Sehnsucht nach Akzelerationismus. Und Cody Johnson deutet an, dass Thiel hier genau das wiederholt, was er auch schon mit Hogan und Gorka gemacht hat. Das heißt, er hat Hogan in der Klage gegen Gorka unterstützt, nicht weil er Hogan mochte, sondern weil er Gorka destabilisieren und zerstören wollte. Und genauso hat Thiel Trump unterstützt, nicht weil er irgendwas an Trump besonders mochte, sondern weil Trump der beste Kandidat war, um die Regierung zu destabilisieren und letzten Endes zu zerstören. 2020 hielt er sich aus der Politik heraus, kam dann aber 2022 zurück und unterstützte so einen Haufen rechter Politiker, von denen die meisten das Wahlergebnis von 2020 leugnen und auch andere Verschwörungsnarrative vertreten. Thiel hat unter anderem J.D. Vance in Ohio unterstützt, der ist jetzt Senator von Ohio. Abtreibungsgegner, Orban-Fan, verbreitet das Austauschnarrativ, nannte Charlottesville einen Hoax, einen Schwindel. Und seine Ideen für die Zeit nach Trumps Wiederwahl sind ähnlich wie das, was das Project 2025 auch will, also Abschaffung des administrativen Staates und Bündelung der Macht auf den Präsidenten. Cody Johnson nennt Vance auch den verlängerten Arm von Thiel. Ein anderes Beispiel ist Blake Masters, der die Wahl in Arizona 2022 verlor, 2024 aber erneut kandidieren wird. Beide geben vor, für die breite Masse zu sein, aber beide sind so reiche Tech-Bros und beide haben für Thiel gearbeitet. Das heißt, ähnlich wie Vance scheint Masters eher ein verlängerter Arm von Peter Thiel zu sein. Masters besuchte Thiels Seminare, er arbeitete in ziemlich hohen Positionen in Thiels Unternehmen und hat ein Buch zusammen mit Thiel geschrieben. Deshalb bezeichnet Cody Johnson ihn auch als Thiels Goldjungen.
Für Thiel, da arbeiten ja noch andere, nicht nur amerikanische PolitikerInnen, sondern zum Beispiel auch der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz seit 2022.
Genau, und Masters ist auch mindestens genauso rechts wie Sebastian Kurz. Also er ist gegen die Thematisierung der Sklaverei in Schulen, gegen Einwanderung, gegen die Rechte für Queers. Er wirft gern mal mit Pädophilie-Vorwürfen um sich. Er ist Fan von Kyle Rittenhouse, der ja mehrere Leute in Kenosha ermordet hat. Und er schwadroniert gerne von einer geheimen Gruppe Linksextremer, die alles um sich herum kontrollieren, also die Zeitungen, Fernsehen, Schulen, Universitäten und Big Tech.
Ah, das Gespenst der kommunistischen Kabale.
Genau, und damit sich Leute wie er gegen dieses Gespenst wehren können, unterstützt Masters auch privaten Waffenbesitz von halbautomatischen Sturmgewehren. Das heißt, er sagt explizit, hey, diese Waffen brauchst du nicht zum Jagen im Wald, sondern um gegebenenfalls auch mal eine Regierung zu stürzen. Und Vance und Masters, die waren beide vorher gar nicht so super rechts. Das heißt, diese Inhalte sind eher ein Mittel zum Zweck. Cody Johnston nennt sie auch Disruptophiliacs. Das heißt, es ist ein bisschen wie das, was Bannon macht. So dieses, na, ich weiß nicht wirklich, wohin die Reise gehen soll. Alles, was ich will, ist, dass das derzeitige System zerbröckelt und zerfällt. Ich will die Abrissbirne der Gesellschaft sein. Also vieles davon klingt sehr nach Millenarismus bzw. nach Akzelerationismus. Und manche halten es vielleicht für eine gute Sache, dass Leute wie Vance und Masters nicht unbedingt durch und durch faschistisch sind, sondern vor allem durch und durch opportunistisch. Aber ich denke, dass dieser sinnentleerte hohle Nihilismus nicht unbedingt harmloser ist, eben weil es keine inhaltlichen oder moralischen Leitplanken für diese Leute gibt. Aufgrund dieser Verbindung bis tief ins rechtsextreme Lager hinein ist es laut Cody Johnson irreführend, Thiel lediglich als einen Neoliberalen zu bezeichnen. Und ich denke ja, dass es schon schlimm genug ist, ein Neoliberaler zu sein. Aber nicht jeder denkt sofort an die Rolle, die die Bourgeoisie und ihre Apologetinnen beim Aufstieg des Faschismus gespielt haben, sowohl historisch als auch aktuell. Also wir haben ja letzte Woche schon kurz Corey Robin erwähnt, der die Rechte ja als eine permanente Konterrevolution gegen die Linke beschreibt. Das heißt, in der Rechten sammeln sich dann alle möglichen Leute, die sonst nicht so viel gemeinsam haben, und die schmelzen dort zusammen.
Das erinnert mich auch an die Hauptmerkmale des Faschismus, über die wir schon gesprochen haben, also die Art und Weise, wie Umberto Eco den Armageddon-Komplex beschreibt, in dem Faschisten, die per Definition im permanenten Krieg feststecken, deren Identität darauf aufbauen, Krieger zu sein, niemals das goldene Zeitalter erreichen können und deshalb immer ein Außen brauchen, das sie vernichten müssen.
Genau, und sie clustern sich, also laut einem Artikel von James Polk in Vanity Fair, um den Glauben, dass die für die meisten Leute völlig normale Art und Weise, wie unsere Gesellschaft und unsere Regierungen organisiert sind, in Wirklichkeit völlig bizarr und verrückt sind. Das heißt, sie beschreiben das als Clownwelt. Sie beschreiben es als die Matrix oder das Wahrheitsministerium, wie im Buch 1984 von George Orwell. Und Thiel sagte selber mal, er bevorzuge Disinformation, Verschwörungsnarrative und QAnon dem Wahrheitsministerium. Polk differenziert das nochmal von Verschwörungsnarrativen wie QAnon, denn QAnon geht davon aus, dass die Bösen, also die Schwarzhüte, wissen, dass sie Schwarzhüte sind, das heißt Teil der Verschwörung. Aber in dieser Clownwelt, in der freiheitlicher Individualismus, überbordend bürokratische Regierung und Big Tech in eins verschmelzen und die laut Polk gleichzeitig tyrannisch, chaotisch und frei von Wert- und Moralsystemen ist, in dieser Clownwelt wissen die Beteiligten noch nicht einmal, dass sie Teil einer Verschwörung sind. Es ist eine Art schlafwandelnde Kabale.
Und damit ist es ja noch viel beängstigender als die normale Kabale. Also vielleicht bist auch du Teil der Kabale und weißt es noch nicht einmal.
Also für diese Leute sind wir auf jeden Fall Teil der Kabale, gar keine Frage. Und hinter dieser inhaltlichen Beliebigkeit, sowohl der Rechten, die da verschmilzt, als auch der imaginierten linken Kabale, die da verschmilzt, dahinter steht meiner Meinung nach die inhaltliche Lehre im Kern des Faschismus. Es erinnert mich an ein Mussolini-Zitat, das ich in Robert Paxtons Anatomie des Faschismus gelesen habe, wo ein Kritiker Mussolini fragt, auf welchen Ideen gründet sich ihre neue Bewegung? So, was ist ihr Programm? Und die Antwort lautet im Grunde, unser Programm ist, Leuten wie ihnen die Knochen zu brechen. Je früher, desto besser. Und ein anderer Faschist sagte damals auch, die Faust ist die Synthese unserer Theorie. Das heißt, sie sind vor allem gegen etwas, nicht so sehr für etwas. Und Umberto Eco, der sieht das recht ähnlich. Der sagte, dass der italienische Faschismus keine eigene Philosophie hat, dass Mussolini nur seine eigene Rhetorik hatte, aber keine Quintessenz, überhaupt keine Essenz. Eco beschreibt das als eine Collage aus verschiedenen politischen und philosophischen Ideen, einen Bienenkorb voller Widersprüche. Er beschreibt es als geordnete Verwirrung, strukturierte Konfusion und er sagt, Faschismus hängt philosophisch in der Luft. Das heißt, es geht laut Eco vor allem um Emotionen. Eco und Paxton, die beide Definitionen von Faschismus herausgearbeitet haben, verbringen sehr viel Zeit damit, zunächst erstmal festzustellen, dass es zwar Charakteristika gibt, an denen man Faschismus erkennen kann und Stufen und Abläufe und so, aber beide betonen, dass es den einen Faschismus so nicht gibt, eben weil es so ein Sammelsurium ist.
Das heißt, wenn wir feststellen, dass Vance und Masters nur rechtsextreme Masken tragen und vor allem Opportunisten sind, dann ist es nicht notwendigerweise im Widerspruch mit einer faschistischen Ideologie, weil Faschismus selber so eine Art Hülle ohne festen Inhalt ist.
Genau, also Eco spricht auch oft von der Theatralik des Faschismus. Und auch Paxton sagt, dass der Faschismus vor allem an die Emotionen appellieren wollte, indem er Rituale, sorgfältig inszenierte Zeremonien und eine stark aufgeladene Rhetorik einsetzte. aber er stützt sich nicht ausdrücklich auf ein ausgearbeitetes philosophisches System. Und die frühen Faschisten selbst waren laut Paxton in dieser Hinsicht ziemlich offen. Sie sagten deutlich, dass ihre Wahrheit die ist, die sie dazu bringt, diejenigen zu beherrschen und zu besiegen, die sie als minderwertig betrachten. Faschismus ist also oft eine theatralische, ritualisierte Opposition gegen die Linke.
Okay, aber nochmal zu Thiel. Seine Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen soll, die sind ja nicht völlig inhaltsleer. Das heißt, er sehnt sich ja schon nach einer Plutokratie, also einer Diktatur der Reichen. Genauso wie die Koch-Brüder, genauso wie das CNP, wie das Project 2025 und wie Mike Johnson, der neue Sprecher des Repräsentantenhauses der USA.
Klar, es gab erst vor kurzem ein Interview mit Barton Gellman mit dem Titel Peter Thiel is taking a break from democracy. Also Peter Thiel macht mal Pause von der Demokratie, was eine ziemliche Untertreibung ist. Und darin sagt Thiel genau dasselbe wie Mike Johnson, nämlich dieses, ja, wir sind keine Demokratie, wir sind eine konstitutionelle Republik. Also auch diesen Widerspruch zwischen Demokratie und Verfassung, der einfach in der Realität keiner ist, auf dem aber auch Mike Johnson seine Demokratiefeindlichkeit begründet. Und Gellman schreibt, dass Thiel nicht prinzipiell gegen den Staat ist, solange es große technologische Projekte wie den Hoover Dam, das Manhattan-Projekt oder das Weltraumprogramm gab. Das heißt, er schwärmt von den 30ern, 40ern und 50ern als Zeit der Innovation. Dass er persönlich in der damaligen Zeit für seine Homosexualität vermutlich im Knast gelandet wäre, davon redet er natürlich nicht. Das heißt, Thiel hat immer wieder diese Hoffnungen, wird immer wieder enttäuscht und wird dann laut Gellman wütend, weil die Welt nicht bereit war, sich der Vision zu beugen, von der er gerade besessen war.
Naja, aber gleichzeitig haben wir am Anfang auch gesagt, dass Thiel vor allem Investor ist und eben nicht so ein Technikgenie. Die ganze Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Kapitalismus, die tut sich ja für ihn primär auf, weil er ungebremst Innovation will. Innovation wofür eigentlich und auf welchem Gebiet?
Vermutlich vor allem auf dem Gebiet der Unsterblichkeit. Gellman schreibt, den Tod als Naturgesetz zu bezeichnen, ist Thiels Meinung nach nur eine Ausrede für das Aufgeben. Thiel hat schon eine ganze Menge Mittelchen versucht, also Diäten, Wachstumshormone und so weiter, und eine Menge Geld rausgepulvert, um jung zu bleiben. Er ist sehr interessiert an dieser Kryonik, also das Einfrieren von Körper oder Körperteilen nach dem Tod zur späteren Wiederbelebung. Und es gab eine Menge Gerüchte, dass Thiel auch mal in eine Firma namens Ambrosia investiert hätte, die für eine Menge Geld das Blut von Jugendlichen und jungen Menschen in ältere Menschen ab 35 Jahren transfusionierten, um dadurch angeblich wieder jung zu werden. Das funktioniert natürlich nicht und kann auch Allergien auslösen. Die Firma hatte deshalb auch eine Menge Ärger mit der FDA, also der Zulassungsbehörde für Lebensmittel und Medikamente in den USA. Und nach dieser Berichterstattung gab es dann auch so ein Hin und Her zwischen verschiedenen JournalistInnen, wer jetzt was gesagt hat, ob Thiel nun was mit Ambrosia zu tun hat oder nicht. Und Thiel selber leugnet die ganze Sache und beteuerte 2018 wiederholt in einer Rede auf einer Konferenz in New York, dass er kein Vampir sei.
Das klingt alles total nach dem Adrenochrom-Narrativ bei QAnon beziehungsweise der antisemitischen Ritualmordlegende.
Ja, und angesichts dessen, dass Thiel ja, wie wir im Fall von Gawker gesehen haben, auch kein Problem damit hat, Leute und Unternehmen für unerwünschte Berichterstattung zu verklagen, glauben wir ihm einfach mal und gehen davon aus, dass Thiel vermutlich nicht das Blut von Teenagern konsumiert. Auch wenn es zu seiner Besessenheit mit Unsterblichkeit auf jeden Fall passen würde. Allerdings muss man auch sagen, als Metapher für Thiel funktioniert das ganz gut. Also auch Karl Marx hat ja schon den Vampir als Metapher für die Ausbeuterung der Arbeiterinnenklasse durch die Bourgeoisie benutzt. Und Thiel als jemand, der das Licht der Öffentlichkeit scheut, der Unsterblichkeit anstrebt, aber gleichzeitig immer so melancholisch und desillusioniert rüberkommt, dass ich mich frage, warum will er jetzt eigentlich ewig leben, wenn er jetzt schon die Welt kaum zu ertragen scheint?
Und hat er einen anderen Ort gefunden, wohin er fliehen will, wenn die Hohe See und Prospera aus dem Rennen sind?
Laut Gellman hat Thiel 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft erworben und kauft dort eine Menge Land auf, also sehr abgelegen und dünn besiedelt, also gewisserweise am Ende der Welt. Und es wird gemunkelt, dass er dort eine Art Endzeitbunker hat, in dem er sich verschanzt, wenn denn die Katastrophe kommt, die er sich gleichzeitig dann ja immer herbeigewünscht hat und mit seinen verschiedensten Investitionen auch oftmals befeuert hat. Laut Cody Johnston ist es reichen Leuten egal, wie sehr sie die Welt zerstören, denn sie können sich immer davon freikaufen. Gatehouse nennt Thiel ein Emblem dieser Form des Akzelerationismus, also von Leuten, die Öl ins Feuer gießen, einfach um den Untergang hinter sich zu bringen, weil sie glauben, dass sie reich genug sind, um auf der anderen Seite unbeschadet wieder rauszukommen. Thiel selber sagt zwar, dass er letzten Endes weiß, dass selbst er ein wirkliches Ende der Welt nicht überleben kann. Aber er hatte gleichzeitig auch schon immer so einen Prepper-Einschlag. Das heißt, auch diese Geschichte mit dem Bunker in Neuseeland ist, genau wie diese Vampirgeschichte, teilweise umstritten, würde aber gleichzeitig gut zu Thiel passen. Oder andersrum, wenn Thiel keinen Bunker in Neuseeland hat, dann vermutlich nur deshalb nicht, weil selbst diese Idee ihm nicht weit genug geht, nicht weit genug weg ist von der ihm so verhassten Welt oder ihn auch schon längst wieder enttäuscht hat.
Und beim nächsten Mal sprechen wir über Twitter, 4chan, Elon Musk und das tote Internet.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.